das ist der ICF Basel Podcast.
Genau, heute Abschluss typisch Jesus. Wir waren vor 2 Wochen in Frankreich, im Herbstcamp hier vom ICF, und etliche von euch waren dabei. Und wenn es so ist, wenn man im Ausland ist und sich dann zu erkennen gibt als Deutscher, und dann ist so ganz typisch, dann kommen so typische Klischees auf. Typisch Deutsch ist so, du bist auf dem Oktoberfest. Das ist der typische Deutsche. Irgendwie die 8 Millionen Oktoberfestbesucher von den letzten Wochen, alle leben so scheinbar in Deutschland. Wenn man im Ausland davon redet, ja so, das ist ein typischer Deutscher. Das ist, und wenn man nach Frankreich runterfährt, wenn man sagt, typisch Frankreich, und all diejenigen, die mit waren im Herbstcamp, dann kommen wir auf kulinarische Höhepunkte, Käse, Wein. Und der Weg unten an die Côte d'Azur, wo wir das Camp hatten, ja, führt durch Lavendelfelder. Und wer das mal gesehen hat, diese Lavendelfelder, ihr seht sie jetzt gleich, da. Das ist wirklich grandios. Und das verbinden Leute mit Frankreich. Essen, trinken, schöne Landschaften, das einfach das Leben genießen. Es gibt so eine Klischeekarte zwischen Deutschland und Frankreich, wo alle möglichen Klischees, die man irgendwie auflisten kann, sagt Leute, ja, das ist typisch französisch, das ist typisch deutsch, es gibt das Croissant und der VW Bulli auf der anderen Seite. Das sind so die Karten gibt es für verschiedenste Länder. Wenn ich jetzt sage Italien, was kommt dir in den Sinn? Pizza, Rom, hallo. Italien, Pizza. Und so. Ja, Pizza ist eine Sache in Italien. Man könnte ja sagen, so Espresso, das heißt über Espresso, nicht Expresso, nur eine kleine Sprachkunde. Aber viele Italiener, das ist die Inbegriff, eine Vespa, das ist so ein Roller, da umherfahren, das verbringen, ganz viele verbinden das mit Italien. Natürlich, jetzt kommen wir auch irgendwann auf die Schweiz, was ist typisch schweizerisch. Im Ausland wird jeder sagen, das ist Matterhorn. Das verbinden Ausländer mit der Schweiz, Schocki, das Schweizer Messer natürlich. Typisch schweizerisch, es gibt so ganze Studien darüber, wie die Schweiz von Ausländern gesehen wird. Ihr könnt das gleich lesen. Hier. Käse von die Schweizer Käse, Schokolade, Raclette, Schweizer Messer, Schweizer Uhren, Pünktlichkeit und so weiter. Das verbinden Menschen mit dem Land Schweiz. Typisch Schweiz, das wäre so ganz typisch. Typisch schweizerisch wird meistens auch wahrgenommen, die Schweizer sind deeskalierend höflich. Deeskalierend höflich, habe ich nachgelesen extra. Von uns Deutschen, als bin ich ja Deutscher, wird häufig gesagt, wir haben so ein konfrontatives Gesprächsverhalten. Manchmal, auch meine Mitarbeiter sagen mir, manchmal sagen wir, das tönt wie ein Befehl. Nein, ich habe einen Kommentar. Manche Deutsche wirken so, als würden sie einen Befehl geben. Ich war vor ein paar Tagen in der Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Das ist ungefähr so 30 Kilometer von Köln. Und ich bin in so eine typische, in der Gegend, Pommesbude. Pommes frites, Currywurst und so. Es riecht und schmeckt alles nach Pommes und Currywurst. Und da gehst du rein, stellst dich so vorne hin und auf der anderen Seite die Bedienung sagt, und? Pommes rot-weiß mit Currywurst. Klar, das ist die einzige Konversation. Ich hätte gern, weißt du, der Konjunktiv, der in der Schweiz ja hochgehalten wird, ich hätte gerne oder dürfte ich vielleicht zahlen, irgendwo, das wird laut durch die Kneipe durchgerufen, so ein typisch deutsches Verhalten, wo manche Schweizer ganz mühsam finden, weil die höchste Güte in der Schweiz ist der Konjunktiv, die Möglichkeitsform und der Diminutiv. Wer kennt den Diminutiv? Ja, siehst du, als Lehrer. Diminutiv. Diminutiv ist die Verkleinerungsform. Man sagt nicht Auto, sondern Auti. Man sagt nicht Haus und Hüsli. Man sagt auch nicht, das ist eine Tram, sondern ein Tremli. Ein Splätzli, ein Fraueli, ein Männli und so weiter. Das ist typisch schweizerisch, Diminutiv. Das ist so nennt man das. Das ist so die Art, das typisch. Typisch Menschen, die einen sind in ihrer Hautfarbe hell, die anderen sind dunkel, so. Haben wir unsere Eigenarten von unserer Kultur, von unserem Hintergrund, in unserer Hautfarbe. Es hat mal einer, ein Schweizer, ich sage es gerade am Anfang, hat es mal so formuliert, das Paradies wäre da, wo die Deutschen die Organisation machen. Franzosen die Köche, die Schweizer die Bankiers, Engländer die Polizisten, das war noch vor dem Brexit-Abstimmung. hat er das geschrieben. Und die Italiener, die Liebhaber sind. Es war jetzt eine oder andere Fähigkeit, ja, es fehlt, aber Skandinavier wären dann wirklich wahrscheinlich die Designer. Und die Hölle ist, hätte er dann so geschrieben, ein Unort, die Hölle wäre, wenn die Deutschen die Polizisten wären. Die Italiener die Organisatoren. Franzosen das Geld verwalten. Ja, ja. Engländer Köche wären. Ja. Und das Letzte, das hat ein Schweizer geschrieben. Und die Schweizer die Liebhaber sind. Ich hab's nicht geschrieben. Ich sag nichts dazu. Typisch Jesus. Wir sind beim letzten Mal typisch Jesus. Und Jesus, so typisch ein Merkmal, wo der David schon in seiner Vorpredigt gesagt hat, ist wirklich, Jesus, ja, ist manchmal sehr untypisch einhergegangen. Auf der einen Seite war er manchmal provozierend klar und Leute haben sich wirklich an ihm gestoßen und auf der anderen Seite hat er eine extreme Weite manchmal praktiziert. Und beides hört irgendwo zu diesem Jesus hinzu. Man kann sich nicht nur die eine oder die andere Seite aussuchen. Typisch Jesus. Ich möchte mit euch eine Geschichte von Jesus, eine typische Jesus-Geschichte anschauen. Aus dem Lukas-Evangelium. Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie scharf zurecht und sprach, habt ihr denn vergessen, von welchem Geist ihr euch leiten lasst? Wessen Geisteskinder seid ihr? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es zu retten. Ist eine verrückte Geschichte, aber so eine ganz typische Jesus-Geschichte. Um was geht's? Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und muss durch das Gebiet der Samariter hindurch. Und in dem Gebiet wird er nicht positiv aufgenommen. Er sucht eine Übernachtungsmöglichkeit, aber man verweigert ihm eine Unterkunft. Warum? Die Feindschaft, man könnte auch sagen, man dachte sehr schlecht übereinander, zwischen Juden und Samaritanern war eine lange Geschichte. Das reicht vor bis ins Jahr 722 vor Christus. Lange Geschichte. 722 vor Christus hatten die Assyrer das ganze Gebiet besetzt, waren weltreich und hatten dann dieses Gebiet zusammengefasst in der Verwaltungseinheit Samarien. Und sie haben in diese Verwaltungseinheit Samarien haben sie Leute hingebracht aus anderen Regionen, von anderen Ländern, wo sie Krieg mitgeführt haben, wo sie erobert haben und dorthin relocated. Das ist eine beliebte Strategie heute noch im Krieg, wenn man Menschen besiegt hat, dann tut man sie aus einem Dorf wegnehmen und schickt ihn in eine ganz andere Gegend. Du hast keine Wurzel mehr, du hast keine Heimat mehr. Das ist die Idee dahinter. Und Assyrien hat das damals sehr stark praktiziert. Und so entstand diese Provinz Samarien. Und in Samarien lebte jetzt wirklich so eine Mischbevölkerung. Da waren zum Teil verbliebene Israeliten, da waren Fremde. Und so wurden auch der Gott Israels angebetet, auch andere Götter wurden in dieser Provinz aktiv angebetet. Die Samaritaner der damaligen Zeit, zur Zeit Jesus, die verstanden sich als Bewahrer vom wahren Glauben. Der Berg Garazim, den deuteten sie, als dem den fünfte Buch Mose schon erwähnt, als den vorgeschriebenen Ort für Gottesdienst. Als heilige Schriften anerkannten sie nur die fünf Bücher Mose, keine Propheten, nichts anderes. Und den Judäern warfen sie an sich vor, sich in der Zeit von diesem Exil, wo sie weggeführt worden waren nach Babylon, vom alten, ursprünglichen israelitischen Glauben abgewandt zu haben. Die Samaritaner erwarteten wie die Juden einen Retter, aber nicht einen König, sondern einen Propheten, so ähnlich wie Mose. Und zu der Zeit, wo die Geschichte abspielt, da galten die Samaritaner bei den Juden als Irrgläubige. Die haben wirklich einen falschen Weg. Und ihr Land und sie selbst wurden von frommen Leuten gemieden. Da geht man nicht hin, mit denen will man nichts zu tun haben, mit denen will man nicht reden und so weiter und so fort. Das war so die Ausgangssituation. Und Jesus geht da durch, braucht eine Unterkunft und die Samaritaner machen das, wenn sie einen Juden da sehen, nö, kriegst du nicht. Kannst weitergehen. Sind unfreundlich. Und Jakobus und Johannes kriegen das mit, sind erbost und erbitten von Jesus die Vollmacht, so eine Art heiliger Inquisitor. Genauer gesagt, die Vollmacht, nochmal dasselbe zu machen, wie die Elia gemacht hat, wie Sodom und Gomorra. Wir wollen Feuer vom Himmel regnen lassen. Herr, wenn du einverstanden bist, dann wollen wir Feuer vom Himmel herbeirufen, dass sie verzehren sollen. Wo Gott und seine Rechtgläubigen beleidigt worden sind, da kann und soll nur noch eine Stätte vom Tod übrig bleiben. Da gibt nichts anderes. Wo Gott auf einmal so angemacht wird und verweigert wird, da ist ganz klar, look, hier dieser Frevel, der muss geahndet werden, Feuer muss vom Himmel runter. Und alle in der Zukunft werden sich dann erinnern, dass sowas nicht geht. Und das ist an sich in dem Denken von ihnen nur folgerichtig. Fast zwangsläufig, weil so in so einem geschlossenen Weltbild, in so einem Regelwerk von so einem Gottesstaat, wo sich die beiden Herren vorstellten, dann muss man so eingreifen. Und wenn wir heute an Gottesstaaten denken, denken wir sehr schnell an IS und alle möglichen, die das schon ausgerufen haben, und wo genau das praktiziert wird. Anders Denkende, anders Glaubende, zum Teil anders Aussehende, müssen hingerichtet werden, weil sie Gott gelästert haben. Da muss man ein Exempel statuieren. Die Reaktion von Jakobus und Johannes, die offenbart sich nur eins, eine religiös motivierte Gewaltgesinnung, die ihren Ursprung in einem tief sitzenden Rassismus hat. In einem tief sitzenden Rassismus hat. Jesus ist wirklich unterwegs mit Rassisten. Und die beiden wollen Feuer vom Himmel runterregnen lassen, damit die unfreundlichen Samaritaner ausgelöscht werden, getötet werden. Und wenn man die Geschichte liest und das ganze Lukas-Evangelium mal durchliest und Parallelstellen in den anderen Evangelien liest, dann denkt man, wie kommen die beiden auf solche verrückte Idee? Aus unseren Augen. Warum wollen die Menschen umbringen? Eine Region umbringen? Nur weil sie keine Unterkunft bekommen haben. Woher kommt dieser tief sitzende Rassismus? So eine Gewaltgesinnung. Woher kommt das? Man kann es kaum glauben. Weil kurz vorher, vor der Geschichte, erklärt Jesus ihnen und den anderen Freunden, den Jüngern, und sagt explizit, was ist Größe im Reich Gottes? Und er sagt, es ist nicht Macht, sondern es ist das Dienen für die anderen. Das ist wahre Größe im Reich Gottes. Vor der Begebenheit erleben die beiden, wie 5000 Menschen gesatt werden durch ein paar Brot und ein paar Fische. Ein Riesenwunder passiert. Sie erleben noch vorher, wie Menschen gesund werden, weil Jesus sie anrührt. Und das ganz Verrückteste ist, Jakobus und Johannes waren Teil von einer VIP-Small Group von Jesus. Die sind auf den Berg gegangen. Nur er, und dann noch der Petrus dabei. Er hat sie ausgesucht und dachte, ihr sollt dabei sein, wenn Gott sich offenbart, zu mir steht. Das sollt ihr hautnah mitbekommen. Also wir haben eine Reihe an Ereignissen vorher gehabt, wo man sagen könnte, Mensch, was ist bei denen im Gehirn falsch gelaufen, dass die jetzt Feuer vom Himmel runterfallen lassen wollen wegen Unfreundlichkeit, weil man keine Übernachtungsmöglichkeit bekommt. Die Antwort von Jesus ist ziemlich harsch. Es gibt überhaupt keine Diskussion, er wies sie scharf zurecht. Und das passt so gar nicht zum lieben Herrn Jesus. Es ist keine freundliche Korrektur, wo er anbringt, sondern sagt unmissverständlich so nicht. Unmissverständlich sagt er so nicht. Im Umgang zwischen Mensch und Mensch, konkret zwischen Jesus und uns, da macht er wie so ein Stoppschild hoch. Er sagt, look, so nicht. Wer mir nachfolgen will, der lässt nicht Feuer vom Himmel auf Andersdenkende oder Andersglaubende runterfallen. Klar? Das sagte dem. Wer mir nachfolgen will, der lässt kein Feuer vom Himmel regnen, nur weil der andere anders denkt, unfreundlich ist oder sogar anders glaubt. Er sagt, wisst ihr nicht, wes Geisteskinder ihr seid? Wisst ihr das nicht? Das ist eine rhetorische Frage. Und rhetorische Fragen klingen ja häufig so, an sich müsste doch klar sein. Hey, es müsste doch klar sein, ihr folgt demjenigen nach, der ein Brückenbauer ist, der versöhnen will, der Frieden stiften will. Das müsste an sich verstanden haben. Und jetzt kommt so eine verrückte Aussage. Wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Und er entlarvt an sich ein Verhalten von denen. Wir gegen sie. Wir, die Rechtgläubigen, gegen die, die Ungläubigen. Wir, die Richtigen, gegen die, die falsch sind. Wir wissen, wie es richtig wäre und man es tun müsste. Und das sind diejenigen, die definitiv keine Ahnung haben. Ihr Glaube ernährt sich unter anderem immer noch davon, dass sie Feinde haben. Sie brauchen Feinde, um zu sagen, sie sind richtig. Die machen es definitiv falsch, weil ich mache es so richtig. Aber die, und kommt wie so ein Banner oben drüber, die sind daneben. Und diese rassistische Einstellung, die hatte im jüdischen Volk von der damaligen Zeit, hatte eine lange Tradition. Es geht zurück viele hunderte Jahre. Ein prominentes Beispiel im Alten Testament ist die Geschichte von Jona. Viele kennen die Geschichte Jona, diesem Fisch und so weiter und der Meer. Aber die Geschichte fängt ziemlich gut und ziemlich hart damit an, dass der Jona den Auftrag bekommt, nach Ninive zu gehen und ein Strafgericht anzukündigen. Und wenn man die Geschichte von diesem Mann Jona, von den Propheten, ein bisschen genauer studiert, dann kann man nachlesen im 2. Könige, dass der damals schon dem damaligen König Jerobeam schon gegangen war als Prophet und ihn wirklich angehalten hat: Stell unsere Grenzen wieder her, schau, dass Israel wieder stark wird, nimm dann von den Assyrern, weil um die ging es nämlich, nimm das Land wieder zurück, hat ihn ermahnt. Das war der Jona, bevor er denn den Auftrag bekam. Die Zeitgenossen von Jona, die anderen Propheten wie Amos und Hosea, und wenn ihr jetzt sie durchlest, was sie zur gleichen Zeit dem König Jerobeam gesagt hat, dann denkt man, Jona, sag mal, bist du auf einem Auge blind? Weil Amos und Hosea, die haben, während Jona sagte, stell unsere Grenzen wieder her, haben die Korruption an diesem Hause angeprangert. Dass die Armen vernachlässigt werden. Dass man nur für sich selbst schaut. Und dass man Geld nimmt und dafür Quelligkeiten leistet und so weiter. Das hatte Amos und Hosea angeprangert. Für Jona war das nicht so entscheidend. Kein Israeli der damaligen Zeit hatte Interesse daran, dass es den Assyrern besser gehen sollte. Und Jona wusste, die Strafpredigt sollte im Kern ja irgendwie eine Umkehr bewirken. Und deswegen ist er weggelaufen. Und am Ende von der ganzen Story vom Jona kommt es ja auch sehr prominent heraus, was seine rassistische Einstellung war. Das heißt da, Gott, ich wusste. Ich wusste, du bist voller Liebe und Erbarmen. Das Unheil, das du angedroht hast, tut dir dann leid. Ich will sterben. Ey, bin ich so entlarvend, ehrlich? Ach Gott, ich wusste, du bist so erbarmend, so gnädig, so ein Mist. Was wäre das ein Schauspiel geworden, wenn alles zerdeppert worden wäre und ich hätte daneben gestanden und Feuer fällt vom Himmel und ich hätte gesagt, das geschieht euch recht. Und Jona sagt, nein, ich wusste, das tut dir denn leid, so ein Mist. Ich will sterben. Jona hasste der Assyrer abgrundtief und dass Gott bereit war, ihnen zu vergeben, das war für ihn zu viel und deswegen ist er weggelaufen. Leute, übertriebene Stolz auf unseren Kulturhintergrund oder auf der eigenen Rasse läuft der guten Nachricht, die Jesus gebracht hat, der Gnade Gottes, total zuwider. Die beiden Dinge gehen nicht zusammen. Das macht Jesus den beiden Jüngern klar und das wurde auch bei Jona klar. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Leute, und fast immer ist es ein Ungeist. Ein Geist, der spalten will, ein Geist, der zerstören will, ein Geist, der sehen will, dass wirklich der andere vernichtet wird. Ein Denken, dass wir irgendwie überlegen sind ja über andere und die andere Rasse irgendwie beurteilen können nach ihrem Nutzen, nach ihrer Wichtigkeit, nach ihrer Richtigkeit. Und dann werden so wechselseitig eben Etiketten verteilt. Etiketten, die denn eine wirklich differenzierte Wahrnehmung überhaupt nicht mehr möglich machen. Dann heißt es auf einmal, das sind die Flüchtlinge. Es sind die Ausländer, die irgendwo Arbeit wegnehmen und auf der Tasche liegen und alle Sozialkosten nach oben treiben. Die, wenn das nicht wertlos, dann wird es uns allen besser gehen. Leute, kaum ein Konflikt, aber kulturell, politisch oder religiös irgendwie eine Art ist, kommt ohne solche Stereotypen nicht aus. Die sind an sich das Problem. Und wir erleben das zurzeit in den letzten Wochen, Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren, wie das wieder wirklich salonfähig geworden ist. Zu sagen, die sind an sich das Problem. Die wollen wir nicht, die finanzieren wir nicht und die sollten am liebsten wieder dahin gehen, wo sie herkommen, was auch immer. Und so Me-First-Wutausbrüche und so sprachliche Entgleisungen, rassistische Sprüche sind auf einmal wieder salonfähig geworden. Mit Bitterkeit und manchmal mit Hochmut wird auf andere Kulturen runtergeschaut, auf Herkünfte runtergeschaut, auf Hautfarben runtergeschaut. Immer in dem Kontext, ja, wir sind ja besser. Wir haben es ja begriffen. Vaterlandsliebe oder Mutterlandsliebe, wie man das richtig heute sagt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall die Liebe zu dem Herkunftsland. Ich finde das was absolut Legitimes und Gutes. Lass mich zum Festhalten. Ich habe das erst erlebt, als ich in die Schweiz gekommen bin, an dem 1. August. Ich wohnte in der Wege in Rien und unsere Hausmami da hat dann eine Fahne gehisst, Schweizer Fahne. Ich habe daneben gestanden, oh je, was passiert jetzt? Dann kam so eine CVM-Fahne noch hoch und dann haben wir gesungen und so weiter. Und ich habe erlebt, wie Menschen positiv stolz sind auf ihr Herkunftsland. Und das ist gut, das ist überhaupt nichts Schlechtes daran. Raketen abschießen, Feuerwerk machen, alles möglich, Klöpfler bräuteln, Nationalhymne singen. Das ist gut, das ist überhaupt nichts Schlechtes. Haltet das bitte fest. Aber gleichzeitig erleben wir, wie eine Art Patriotismus umschlägt in der Form von Rassismus, Imperialismus und Bitterkeit und Hochmut, auf andere runterzuschauen. Am 10. September vom letzten Monat 2019, da wurde in Jena die Jenaer Erklärung von Professoren der Biologie, von der Genetik und Wissenschaftshistorik herausgegeben. Das ist in den Medien fast nicht vorgekommen. Aber ein ganz wichtiges Ereignis. Und sie haben ihre Erklärung mit dem Titel überschrieben, das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht deren Voraussetzung. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht deren Voraussetzung. Und in dieser Jena-Erklärung argumentieren die Professoren rein genetisch-biologisch. Nicht irgendwie vom Sozialen her, von der Kultur her, sondern rein genetisch und biologisch und sagen, look, es gibt im menschlichen Genom unter den 3,2 Milliarden Basenpaaren nicht einen einzigen fixierten Unterschied, schreiben sie, der zum Beispiel einen Afrikaner von einem Nicht-Afrikaner unterscheiden würde. Keinen einzigen Unterschied. Gleicher geht's nicht. Das ist ihr Titel dann danach. Gleicher geht's nicht. Menschen sind gleich. Jena, warum haben sie Jena ausgesucht? Weil Jena ist der Ort, an dem am 15. November 1930 Hans Günther seine Antrittsvorlesung in der dortigen Universität gehalten hat mit dem Thema Rassenkunde des deutschen Volkes. Und bei der Antrittsvorlesung war Adolf Hitler dabei, Göring war dabei und Rudolf Hess war dabei. Meines Wissens nach ist das einzige Mal, in dem Adolf Hitler überhaupt in der Universität an der Vorlesung teilgenommen hat. Er hat eine tiefe Abneigung gehabt gegen alle Akademiker. Und an diesem 15. November ist diese verrückte Vorlesung gehalten worden. Von Rassismus und Menschenverachtung, auf andere runterschauen, am liebsten Feuer vom Himmel runterfallen lassen, schaute man auf andere Völker drauf und machte das irgendwie noch so pseudowissenschaftlich salonfähig. Man wollte keine Blutsvermischung, so hieß das. Und daraus ist an sich wirklich Auschwitz erst möglich geworden. Im Jahr 1939 gab es in Wien, ihr könnt das gleich auf dem Bild hier sehen, folgendes Plakat. Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich. Die Denkweise am 15. November, wo
oder angefangen mit immer wieder zu reden und am liebsten Feuer vom Himmel runterfallen lassen. Und so wurde Auschwitz möglich und sind tausende Menschen wegen ihrer Herkunft, wegen ihrem Glauben, sogar wegen ihrer sexuellen Orientierung einfach umgebracht worden. Feuer vom Himmel, buchstäblich hat es geregnet. Man will das nicht. Leute, und leider, und ich könnte noch 22 leider anhängen, haben etliche in der Kirche, in Deutschland, auch in der Schweiz, Holland und so weiter, ja, haben einfach Mund gehalten. Oder haben sogar mitgemacht, aktiv mitgemacht. Ich habe vor kurzem mit einem in Lörrach gesprochen, der erzählte mir, mein Großvater, der stand hier an der Grenze, hier, eiserne Hand da hinten. Aktiv wurden Menschen umgebracht. Ganz, ganz fromme Menschen, aber aktiv mitgemacht. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, das hört nicht zu unserem Denken. Als Frankreich im Zweiten Weltkrieg kapitulierte, da läuteten 7 Tage lang die Kirchenglocken, damals in Trier, einer der ältesten, die älteste Stadt Deutschlands. Und es wurden Dankgottesdienste abgehalten, nicht weil der Krieg vorbei war, sondern weil die verloren haben. Ich finde das extrem erschütternd. Menschen, die Jesus nachfolgen, stellen sie einfach auf die Seite, ja toll, lass uns beten für unsere Truppen, das machen wir heute auch wieder. Lass uns beten für unsere Truppen, was? Dass sie heil und gesund wiederkommen und wir gewonnen haben. Wie geht das mit dem Jesus zusammen? In der Schweiz gab es im Jahr 2018, laut der Schweizer Anti-Rassismus-Kommission, 278 Fälle von rassistischer Diskriminierung. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist nicht so viel. Das stimmt. Das ist die gute Nachricht. Es sind nicht verrückt mehr geworden in den letzten Jahren. Das ist wirklich gut. Die schlechte Nachricht ist, die Dunkelziffer steigt. Man hört alles Mögliche. Und wenn man diesen Bericht liest von der Anti-Rassismus-Kommission, könnt ihr nachlesen, steht alles im Internet drin, von der Regierung rausgegeben, dann, ja, dann haben wir ein rechtes Potenzial, auf andere herunterzuschauen, uns besser zu finden, zu sagen, die. Und der eine oder andere dreht dann durch und will den Menschen deswegen umbringen, wie vor kurzem jetzt in Deutschland passiert ist. Und damit sind wir wieder bei Johannes und Jakobus. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid, fragt Jesus rhetorisch. Leute, die Kräfte, die Feuer vom Himmel regnen lassen wollen und die Kraft Jesu, das lässt sich nicht zusammenbringen. Das geht nicht. Gnade Gottes, das Evangelium gebietet, sondern selbst Übereinschätzung wirklich Einhalt. Das geht nicht. Paulus stellt mal Petrus öffentlich zur Rede und er bezichtigt eben diesen Rassismus. Er sagt, was du machst, Paulus, das geht unter keine Kuhhaut auf. Die Situation war die, dass der Petrus nicht zusammen essen wollte mit Christen, mit Jesu-Nachfolgern aus anderen Nationen, also nicht Juden. Er wollte nicht mit denen zusammen gesehen werden. Ah, hinterher ein schlechtes Gerede, ich habe mit denen zusammen gesessen und hat sich von denen distanziert. Und Paulus macht das öffentlich. Sagt, hey, Alter, jetzt komm mal her. Und dann schreibt er in Galater, Kapitel 2, Vers 14 schreibt er Folgendes. Er sagt, Paulus, du hast dich nicht nach der Wahrheit des Evangeliums gerichtet. Du hast dich nicht nach der Wahrheit des Evangeliums gerichtet. Und was ist die Wahrheit? Dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Und dass jeder Mensch, egal welche Hautfarbe, welche kulturelle Hintergründe er hat, ein Mensch ist, den Gott liebt und alles vergeben würde für jeden Menschen. Egal wo er lebt, egal wie er aussieht. Egal wie er gestrickt ist, egal aus welcher Kultur er kommt. Zum Schluss, Leute, was heißt denn typisch Jesus heute nachfolgen in einer Zeit, wo Menschen mehr und mehr wieder diskriminiert werden? Mehr Menschen wegen ihrer Kultur auf sie heruntergeschaut wird, abfällig darüber geredet wird, Witze darüber gemacht werden oder sogar abfällig öffentlich darüber gesprochen wird. Und wenn Jesus uns dazu aufruft, am Ende vom Matthäus-Evangelium sagt, geht hin in alle Welt, macht alle Völker zu meinen Jüngern. Habt ihr gehört? Macht alle Völker zu meinen Jüngern. Völker, das ist die Realität. Aber die große Vision von Gott ist, dass sie alle meine Jünger werden. Eine geeinte Menschheit, die Gott wieder anerkennt, die Gott nachfolgt. Das ist die große Vision wo Jesus uns allen mitgegeben hat. Typisch Jesus heißt für mich dann, Leute, wir stehen für Gottes Vision von so einer geeinten Menschheit. Wir als Kirche stehen für eine Vision Gottes von einer geeinten Menschheit. Das heißt in Galater 3, schreibt Paulus dann weiter, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechende Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Leute, wir stehen für die große Vision von einer geeinten Menschheit. Alles seine Kinder, alles Gottes Kinder, alles Gottes Geschöpfe, und Gott hat uns hingeschickt, uns als Kirche hingeschickt und alle anderen auch, für die große Vision zu stehen. Typisch Jesus heißt, wir verstehen uns als Versöhner oder man könnte auch sagen als Brückenbauer. Im 2. Korinther schreibt Paulus mal, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Du bist an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. In der Gegend, wo du herkommst, unterwegs bist, ist deine Aufgabe sich ein Versöhnungsdienst, ein Brückenbau, Brücken zu schlagen zum Nächsten hin und nicht Feuer vom Himmel zu regnen lassen. Und das führt mich zum dritten, typisch Jesus heißt, Leute, wir widerstehen dem Geist, der Feuer regnen lassen will. Wir widerstehen dem Geist. Und wir machen den Mund dafür auch auf. Wir schweigen einfach nicht einfach, wenn abfällig über andere geredet wird. Wir machen den Mund auf. Und wir schütteln nicht einfach stumm den Kopf und sagen, gibt es halt, ja. Nein, ich glaube, wir müssen den Mut haben, den Mund aufzumachen. Wir müssen lernen, sogar aus der Geschichte, dass manche Christen das nie gemacht haben. Aus Angst, aus Furcht, aus der fehlenden Vision von so einer geeinten Menschheit, wo Jesus sehen will, seine Nachfolger. Aus dem Grund ist es wichtig, dass wir dem widerstehen, die Feuer regnen lassen wollen. Und das heißt nicht, wir werden alle gleich. Es gibt so diese kulturellen Unterschiede. Ich weiß, als Deutsche, ich bin manchmal mühsam. Und ich kann euch noch viele andere mühsame nennen. Manchmal sind andere Kulturen anstrengend. Ja, das ist so. Ja, das gehört dazu. Das muss man nicht wegreden und feinreden und schönreden. Toll, ah, super. Nein, manches ist mühsam. Punkt. Bleibt doch so. Und trotzdem müssen wir widerstehen, die anderen schlecht zu machen oder das Feuer vom Himmel regnen zu lassen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich möchte zum Schluss mit uns beten. Du kannst mit einstimmen in das Gebet an dem Platz, wo du stehst und kannst sagen, ich mache das zu meinem Gebet. Ich möchte ein Brückenbauer sein. Ich möchte die Vision von so einer geeinten Menschheit mittragen. Und ich möchte auch den Mut haben, einzugreifen, da wo Feuer vom Himmel gebeten wird. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns lebst und jeden Einzelnen von uns, egal von welchem Hintergrund er kommt und welche Geschichte er mitbringt, welche Hautfarbe, welche Prägung, dass du jeden Einzelnen von uns liebst und das Geschöpf ansiehst. Und Jesus, wir möchten als Kirche wirklich dafür stehen und gerade dafür stehen, dass wir die Vision tragen. Wir möchten wirklich hingehen, alle Völker zu deinen Nachfolgern machen. So viel an uns liegt, möchten wir uns daran beteiligen. Und Gott, wir möchten Versöhnung herausbringen, nicht Krieg. Und wir möchten den Mut haben, einzugreifen, da wo Feuer vom Himmel gerufen wird. Heiliger Geist, gib uns wirklich so mutige Herzen, mutige Geist einzuschreiten und nicht einfach dabei zu stehen. In deinem Namen beten.